Hallo, willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Pferd erklärt. Ich bin Steffi, dein Podcast-Host. Und mir gegenüber, zumindest digital, sitzt heute die Isabella vom Equinentherapeutischen Lehrinstitut. Hallo.
Hi Steffi.
Isabella und ich sprechen heute über verschiedene Therapeuten, No-Gos, Auswahl, Ergänzung. Aber als erstes bitte ich dich, dich einmal vorzustellen.
Das mache ich sehr gerne. Ja, ich bin die Isabella. Ich sitze im Süden Deutschlands und ich bin Pferdeosteopathin. Ich bin ja Gründerin des ETLs und ganz ursprünglich bin ich im Herzen Pferdemädchen, seit ich klein bin, und Humanphysiotherapeutin. Genau, und ja, habe da viel Wissen und Erfahrung, glaube ich, sammeln dürfen, die ich jetzt mit ans Pferd bringen darf, die meine osteopathische Ausbildung am Pferd auch noch ergänzt haben. Und meine große Mission ist es, dass wir als Pferdetherapeuten den Pferden was zurückgeben, weil Pferde geben uns so viel. Und ich möchte gern, dass Pferde mit dem gleichen Standard behandelt werden in der Pferdetherapie, wie es am Menschen gang und gäbe ist, weil ich finde, Pferde haben dasselbe verdient. Das ist so kurz gefasst, glaube ich, was ich bin, was ich mache.
Wow, das ist ein großes Ziel, würde ich sagen. Wie lange hast du die Menschen gemacht?
Ich habe von 2011 bis 2020 nicht immer ganz hauptberuflich, dann schon immer ein bisschen abflachend am Mensch gearbeitet und seit 2021 nur noch Pferd. Dann habe ich mich entschieden, dann nur noch Pferde zu behandeln.
Und wann hast du mit Pferden parallel angefangen?
2016
Okay.
habe ich angefangen, genau. Das dann alles ein bisschen
Ja.
gemischt. Habe eine Million Fortbildungen im Humanbereich gemacht, war da dann nie ganz happy und habe gesagt, nee, Pferde machen mich glücklicher als Menschen und bin dann ganz umgeswitcht.
Und seit wann ist es ETL?
Das ETL habe ich gegründet, 22 ging es so los und 2023 kam dann mein erster Kurs wirklich raus. Genau.
Okay, magst du kurz mal sagen, was das Ganze ist? Für wen ist das und was bietest du da an? Zur Einordnung für uns.
Also ich biete Weiterbildung für bereits fertige Pferdetherapeuten an. Also jeder, der eine therapeutische Ausbildung hat im Pferdebereich, kann bei mir sich im Thema Befund weiterbilden und im Thema manuelle Therapie. Und da, ja, das ganzheitliche Spektrum einfach wirklich dahinter, so dass es das, was bisher da ist, genau.
Das ist sehr cool und das vergisst du, nee, hast du nicht vergessen, aber weiß ich ja. Erstens, weil ich den Befundkurs mitmache gerade, den Smart Start Hard Befunden, richtig cool. Große Empfehlung. Und da hast du noch, auch wenn du es jetzt rausnimmst, noch das Mindset-Modul drin. Und du hast ja auch einen WhatsApp-Kanal, auch für alle Therapeuten, große Empfehlung, wo du Anfang des Jahres so 30 Tage Impulse gegeben hast, jeden Tag einen Audioimpuls. Und auch was das mit dem Mindset gemacht hat, das ist echt richtig, richtig gut. Also große Empfehlung und deswegen glaube ich auch, dass der manuelle Therapiekurs was Cooles ist. Wie ist der aufgebaut? Der ist überwiegend online, ne?
Genau, der hat Online-Module, die man selbst lernen kann, quasi ein Selbstlernkurs. Aber, und das ist für mich mindestens, wenn nicht noch sogar ein bisschen wertvoller, der hat eben auch die sogenannten Themen-Lives. Da habe ich dann Experten aus verschiedenen Bereichen, die nochmal Fachwebinare halten. Genau, es ist ein 24-Monats-Kurs, also ein sehr großer Kurs. Und da hat man dann aber auch noch die Option, Praxistage zu machen quasi. Also nicht nur die Theorie, obwohl ich glaube, mit Theorie kann der Therapeut schon unglaublich viel auch in der Praxis verändern. Ja, und da kann man aber auch noch die Kombi mit Praxistagen machen. Genau, und das Thema Mindset liegt mir unglaublich am Herzen. Was ja für dich auch ein wichtiges Thema ist, wie geht der Mensch ans Pferd einfach? Und für mich auch, wie geht der Therapeut in die Welt raus, ans Pferd mit sich selber? Genau, und ja, da kommt dann auch noch mal ein Kurs, da arbeite ich gerade dran, darum wird es nicht mehr in Smart Start Hard sein, weil es ein so großes Thema ist, was so viele Therapeuten brauchen.
Und im Vorgespräch haben wir jetzt schon. Hast du mir schon verraten, dass du mittlerweile über 300 Kursteilnehmer hattest und deswegen bist du für mich hier die perfekte Ansprechpartnerin für das Thema. Es gibt ja, also was ich jetzt als erstes machen möchte für die Pferdebesitzer. Überwiegend hören meinen Podcast Pferdebesitzer. Es sind auch Therapeuten dabei, das weiß ich. Viele Therapeuten sind ja auch Besitzer. Und für mich ist jetzt im ersten Punkt einmal, oder wäre mein Wunsch, dass wir mal klären, was es für unterschiedliche therapeutische Ansätze gibt. Und da du ja einfach sagst, jeder, der eine fundierte Basisausbildung hat, egal auf welchem Terraform, ne, aus welchem Bereich, ist sehr gerne willkommen. So, und bei über 300 Teilnehmern, glaube ich, kannst du da ein ganz gutes Bild geben. Magst du mir einmal oder uns einmal einen Überblick geben, was es so für therapeutische Ansätze gibt?
Was ich glaube, was für Pferdebesitzer auch unglaublich spannend mal zu wissen ist, der Pferdephysio-Osteotherapeut ist kein geschützter Begriff. Also in der Humanphysiotherapie, da ist es ja ganz klar in Deutschland und überall auf der Welt geregelt, was in so eine Ausbildung rein muss und darf. Klar kann mal ein bisschen was variieren, aber es gibt einen Lehrplan. Und das gibt es im Pferdebereich nicht. Das heißt, ja, das Potpourri an Therapeuten ist wahnsinnig groß. Und es unterscheidet sich ja schon mal in den Begrifflichkeiten. Ist jemand Pferdephysio? Ist jemand Pferdeosteo? Ist jemand
Giro.
Faszientherapeut, Chiro, genau, Dorntherapeut, ist jemand energetischer Therapeut, struktureller Therapeut. Also da, ja, Gottes Zoo ist groß, sagt meine Mama immer auch da in der Therapeutenwelt. Und der Begriff Basisausbildung ist schon so schwierig, weil ja, ich sage immer, jeder braucht eine therapeutische Grundausbildung bei mir und merkt da aber so große Unterschiede. Das merken die Therapeuten auch selber, weil manche Ausbildungen sind einfach gut und manche leider halt einfach nicht so gut. Da kann der Therapeut gar nichts dafür. Der hat sich ja nach bestem Wissen und Gewissen dafür entschieden. Und ja, da darf man einfach als Pferdebesitzer, finde ich, wissen, Therapeut ist nicht Therapeut, wenn man sich da holt.
Und magst du einmal grob erklären, wer was macht? Also wie entscheide ich als Mensch denn, wen ich jetzt hole?
Ja.
Physio, Osteo, Chiro?
Also ein Pferdephysiotherapeut ist so ein bisschen spezialisiert auf Bewegung, würde ich jetzt mal sagen. Also wirklich Gelenke mobilisieren, Muskulatur massieren, dehnen. Aber es gibt auch viele Pferdephysios, die schon noch mehr können, weil in der Grundausbildung mehr dabei war. Das darf man jetzt nicht pauschalisieren. Aber so der Gedanke ist, wenn ich jetzt auch als Mensch zum Physio gehe, möchte ich ja, ich möchte vielleicht einen Trainingsinput, ich möchte Gelenkbeweglichkeit erweitern, ich arbeite sehr osseo muskulär, also knöchern muskulär. Ein Osteopath, der hat auch all das, was der Physio hat und hat aber noch so ein paar Extras. Der hat dann oft schon eben die manualtherapeutischen Techniken nochmal dabei, die noch tiefer in Strukturen gehen und einfach noch mehr Techniken für das vielleicht die gleiche Struktur sind. Also ein Gelenk, zum Beispiel das Schultergelenk beim Pferd, kann der Osteopath jetzt mit noch mehr Techniken behandeln. Und der sieht es dann vielleicht auch noch mit den Faszien mit dazu oder mit der Viszeralen, mit den Organen mit dazu. Also das ist so ein bisschen da der Unterschied. Dorntherapeuten, Dorn ist einfach eine eigene Technik, die ja eigentlich sehr gelenkbezogen ist. Und Faszientherapeuten arbeiten eben mit Faszien. Also da oft dann eben, da kommt dann nicht noch irgendwie die Gelenktechnik oder so mit dazu.
Was macht der Chiro noch?
Der Chiro, der ist ja wirklich eigentlich nur am Gelenk. Der Chiro mobilisiert oder manipuliert rein Gelenke. Genau. Und ich will davon nichts gut oder schlecht heißen, weil ich sage immer, jedes Pferd findet seinen Therapeut, weil es halt das Richtige in dem Moment sein muss. Und es ist sehr schwer für den Pferdebesitzer, glaube ich, da oft die richtige Entscheidung zu treffen. Ich selber bin ein großer Freund der Ganzheitlichkeit. Darum habe ich mich für die Osteopathie und eben Schwerpunkt manuelle Therapie entschieden und würde natürlich immer sagen, geh in die Richtung. Aber ein guter Physio kann auch besser sein als ein schlechter Osteo.
Wenn du sagst manuelle Therapie, was unterscheidet das vom Chiro? Also es klingt auch nach Gelenksmanipulation.
Gehört dazu, ist aber ein Teil. Die Chiro kann, glaube ich, oft mehrere Varianten an Gelenksmanipulationen, wie ich jetzt als Manualtherapeut leisten kann, aber ich sehe noch die anderen Strukturen dazu. Also ich nehme noch Muskel dazu, ich nehme noch Faszie dazu, und setze es ganzheitlich zusammen. Genau, also für mich persönlich die reine Chiro kann effektiv sein in Akutfällen, aber ich glaube, wenn ich wirklich lange vorhandene strukturelle Veränderungen habe, muss ich es ganzheitlich sehen, weil das Gelenk sonst immer wieder in die Position reingezogen wird.
Das ist vielleicht auch schon mal ein guter Hinweis. Also wenn du als Pferdebesitzer, der gerade zuhörst, hört, immer wieder das gleiche Problem hat, auch nach einer Behandlung, dann darf weitergeguckt werden, ne? Dann ist es halt, ich sage jetzt mal, das klassische ISG-Problem. Das Pferd hat
Genau.
ISG. Das ISG wurde, also das Iliosakralgelenk, wurde Kreuzdarmbeingelenk. Also Verbindung zwischen Kreuzbein und eben ja, dem Beckenring, sage ich jetzt mal ganz vereinfacht, ne? So diese Verbindung, die quasi Hinterhand und Wirbelsäule verbindet. Da haben wir ja ein Gelenk, bei der Vorhand haben wir das ja nicht. Also die Vorderbeine sind ja nur muskulär mit dem Rumpf verbunden. Einmal so ein bisschen können wir ja mal einsteigen und mal noch drei Sachen noch erklären, wenn wir eh schon dabei sind. Genau, und da kann man halt kein Gelenk richten, ne? Weil zwischen Vorhand und Rumpf gibt es halt keins, aber zwischen Hinterhand und Rumpf bzw. Wirbelsäule halt schon. Genau, und das ist ja so ein Klassiker. Ja, und dann kommt die alle 8 Wochen und macht das ISG wieder klar. Was sagst du zu sowas?
Ich will dann auf jeden Fall sagen, das Wichtige ist, das heißt nicht, dass der Chiro schlecht ist, den du da geholt hast. Der kann die
Genau,
perfekte Arbeit machen, aber er ist nicht die Lösung für dein Problem. So, und dann musst du weitergucken, so wie du gerade gesagt hast. Und wenn ich höre, egal ob das jetzt der Physio, Osteo oder Chiro ist, der muss alle 6 Wochen zu mir kommen, dann stimmt schon was nicht. Dann ist es nicht der Therapeut, den ich in dem Moment brauche. Das ist meine persönliche Meinung. Es kann mal Fälle geben, da komme ich auch mal in einem kürzeren Abstand zum Pferd 3, 4 Mal, weil wir ein Akutproblem haben. Aber dann möchte ich wieder größere Abstände haben. Und ich finde immer schlecht, wenn der Therapeut den Besitzer von sich abhängig macht. Also dann darf der Pferdebesitzer sich rausnehmen, auch mal über den Tellerrand zu gucken, wer da noch ist, der passen könnte.
Ja, oder man sagt zum Beispiel, ich habe eine Schwierigkeit und jetzt in meiner Ausbildung war es halt auch so, wir sind da unterschiedlich rangegangen, ne? Ich habe auch die Faszienbahn, also die nach den dänischen Tierärztinnen, ne, wo man ja wirklich vor, also diese SDL, SVL, diese verschiedenen festgelegten, sezierten Bahnen und wie man die behandelt. Und jetzt ist es nun mal so, dass eine Problematik schon mit verschiedenen Bahnen zusammenhängen kann. Das gleichzeitig kann natürlich auch zusammenhängen mit einem festen Diaphragma, einem festen Zwerchfell. Das kann auch zusammenhängen mit Brustbein-Zungenbein-Problematiken. Das kann auch zusammenhängen mit den Organen. Das heißt, ich kann unterschiedliche Dinge behandeln und trotzdem wird es nur kurzfristig besser oder nicht besser. Und dann, also da bin ich jetzt zum Beispiel bei, okay, ich als Therapeut muss ja auch dem Ganzen erstmal auf den Grund gehen. Okay, und dann probiere ich bei der nächsten Behandlung das nächste. So, aber wenn ich immer das Gleiche mache, das ist vielleicht nochmal ein Unterschied, ne? Weil ich würde jetzt nicht sagen, irgendwie, ich muss den Therapeuten wechseln. Vielleicht muss man nur sprechen, dass man mit was anderem arbeitet oder über was anderes geht, über eine andere Struktur. Oder ich kann zum Beispiel hingehen, das war in meiner Ausbildung so, da wir auch viszeral arbeiten, also auch mit den Organen arbeiten. Es ist aber in der Regel so, dass wir nicht in der Erstbehandlung, wenn wir das Pferd noch nicht kennen, irgendwie an die Organe gehen. So, das ist zum Beispiel was, was wir gelernt haben. Kann auch in anderen Ausbildungen anders sein. Und so habe ich ja aber trotzdem die Möglichkeit, Schritt für Schritt zu probieren, okay, es war nicht die Faszienbahn, es war nicht das Zwerchfell, jetzt gucken wir mal das nächste an, keine Ahnung, ne? So, um dann eben rauszufinden, in welcher Zwiebelschicht komme ich wie ran oder mit was genau ist es denn? Weil wenn wir jetzt da irgendeine Problematik nehmen, vielleicht fällt dir spontan eine ein, dann können wir das mal als Beispiel nur ganz kurz anreißen, ne? Einfach, dass der Pferdebesitzer das so ein bisschen handfester nachvollziehen kann. Wir haben eine Problematik und wir haben halt irgendwie 5 verschiedene, 10 verschiedene Möglichkeiten, wie die gleiche Problematik entstehen kann. Weil jetzt finde mal sofort auf Anhieb beim Ersttermin genau diesen einen Auslöser, der es am Ende ist.
Würde ich
Willst du
jetzt
das?
sagen, ja, ist natürlich die Herausforderung des Therapeuten und immer sein Ziel. Und du hast ja auch gemeint, vielleicht ist es ja auch einfach nur, wo man mal mit dem Therapeuten reden muss, dass er anders rangeht an die Sache. Würde ich jetzt aber schon sagen, wenn der Therapeut das selbst nicht tut, spricht es schon nicht für seine Qualität. Wenn der Therapeut jedes Mal immer nur das ganz selbe macht,
Ja, klar. Ja, klar. Wenn er immer das
schwierig.
Gleiche macht, klar.
Genau.
Aber ich bin nicht bei, er ist immer nur am ISG. Also schon, da bin ich auch. Aber es ist nicht immer nur, ich mache jetzt irgendwie chiropraktisch was am ISG, sondern für mich ist auch ISG im Schwerpunkt. Aber jetzt gehe ich halt einmal über das dran und einmal über das dran, einmal über das dran. Wollen wir da mal ganz kurz, wollen wir das einmal kurz durchgehen,
Gerne.
ISG?
Ja.
Was wären so Möglichkeiten, dass es Schwierigkeiten im ISG gibt?
Also, da gibt es hunderte Möglichkeiten, aber einfach mal ein paar Beispiele. Ist zum Beispiel, dein Pferd hat ein Akutproblem bekommen im ISG, weil es ausgerutscht ist. Das wäre so mal wirklich was Akutes.
Also
Ausgerutscht, das
Hinterhand
Glatteis im
weggerutscht.
Stall weggerutscht. So, da habe ich eine Akutläsion möglich. Kann aber auch sein, dass es was ist, was sich über längere Zeit ergeben hat. Dein Pferd ist zum Beispiel muskulär instabil, einfach eine muskuläre Schwäche und bekommt dadurch immer Fehlbelastungen ins ISG. Oder wir haben eine Folgekette-Problematik, dass gar nicht die Hinterhand dein Hauptproblem war von deinem Pferd, sondern zum Beispiel dein Pferd hat Blockaden im Bereich des Schulterblattes, also was Steffi ja schon gesagt hat, das Schulterblatt ist rein mit Muskeln und Faszien an deinem Pferd ja aufgehangen. Und wenn da aber zum Beispiel schon Bewegungseinschränkungen sind, Das wirkt sich auf die Federung, sage ich immer so, aus. Und das kann natürlich dann auch weiterlaufen bis ins Iliosakralgelenk gehen. Du kannst organische Probleme haben, wie dein Pferd hat im Magen-Darm-Trakt Probleme und die ganzen Bänder, die hängen ja da hinten im ISG-Bereich, ja. Dein Pferd hat vielleicht immer Kotwasser, ist immer aufgegast. Das kann auch ISG-Probleme machen.
Trageerschöpfung. Passt so ein bisschen mit
Trageerschöpfung,
Vorhand,
ja.
was du gesagt hast, genau.
Genau. Dein Pferd hat Blockaden im Bereich der distalen Gelenke, also die Gelenke, die weit weg sind, Hufgelenk, Krongelenk, Fesselgelenk. Wenn hier Blockaden sind, dann kann der Pferdekörper Informationen nicht mehr so richtig wahrnehmen, wie steht das Bein jetzt. Und das Pferd kann sich schlecht ausbalancieren. Das kann sich aufs ISG auslösen. Also dass gar nicht von oben das Problem kommt, sondern von unten. Und da muss der gute Therapeut wie ein Detektiv rangehen, sage ich immer. Also einen guten Therapeut erkennst du halt dann auch daran, der fragt dich viele Fragen, der guckt sich dein Pferd im Stand an, im Gang an und macht sich dann sogenannte Hypothesen. Also der stellt sich Pläne zusammen, wie es zu dem Problem kommen kann. Und dann überlegt er, welche Probleme kann ich dem Pferd nehmen, welche muss ich vielleicht erstmal lassen, weil man darf auch als Pferdebesitzer nicht erwarten, dass in einer Behandlung gleich alles gelöst ist. Das ist manchmal gar nicht so gut für das Pferd.
Ja, bin ich sogar dagegen. Weil bei den meisten Pferden ist es dann so, dass die einfach mit ihrem Körper überfordert sind.
Ja, total. Und auch da hab lieber einen Therapeut da, der auch weiß, wann Ende in der Behandlung ist, bevor jemand kommt, der einfach nur 2 Stunden behandelt, damit 2 Stunden behandelt ist.
Das hast du jetzt aber schon gut angesprochen. Das heißt, wie erkenne ich denn noch einen guten Therapeuten? Das wäre ja schon eine eigene Frage.
Also einmal, dass er eben einen guten Befund aufnimmt an deinem Pferd
Also
und
ausführlich erstmal Anamnese heißt es ja dann, ne? Dass dir
okay.
ganz viele Fragen stellt, ist ja eine Anamnese, die Geschichte des Pferdes erfahren will, was wofür er eigentlich da ist, was die akuten Sachen sind, was auch vergangene Sachen sind, was darf da noch alles mit rein, irgendwie frühere Stürze aufhängen,
Lebt dein Pferd?
Verletzungen,
Was kriegt es
Operationen,
gefüttert? Wann war der Hufschmied da? Wann war der Zahnarzt da? Wann war der Sattler da? Hat es vorher
Haltungsform,
auch geregnet?
Training,
Ja.
was das Pferd leistet.
Genau. War schon mal ein Physio-Osteo da? Ist das Problem neu? Ist es alt? Also da wirst du viele Fragen erstmal bekommen. Dann schaut sich der Therapeut das Pferd im Stand an, im Gang an. Und bevor er dann behandelt, testet er eigentlich auch erstmal noch alle Gelenke. Dann hat er einen ganzheitlichen Befund, den hat er am besten auch aufgeschrieben. Und dann fängt er an zu behandeln. Und ich finde, einen guten Therapeut erkennst du daran auch natürlich. Jetzt sage ich mal, wenn ich erstmal einen Therapeut suche, so, entweder kriege ich ja jemanden empfohlen, das ist ja auch schon immer schön, oder ich begebe mich ja in, weiß ich nicht, Google-Suche oder sonstiges. Guck doch mal, wo hat der denn seine Ausbildung gemacht? Und du kannst natürlich nicht schauen, was sind Inhalte der Ausbildung so in die Tiefe, klar, das kannst du mal überlesen, aber vielleicht sagen dir die Begriffe nichts, aber auch wie lang geht die Ausbildung? Also ich halte nichts von 3 Wochenendkursen und das war's dann.
Ja.
Gibt's ja auch, weil es ist kein geschützter Begriff. Es kann ja jemand ein Buch lesen und denken, jetzt bin ich Pferdetherapeut. So. Also guck mal, wie ausgiebig ist seine Ausbildung. Und dann guck auch mal, wie viele Weiterbildungen hat der. Ich selber bin ein Freund davon, wenn jemand nicht alles anbietet. Also wenn jemand wirklich 30 verschiedene Sachen macht, macht er die denn wirklich gut, frage ich mich dann. Ja, hab lieber jemand, der spezialisiert ist. Das heißt nicht Schlechteres. Also nur weil der jetzt nur 5 Sachen dran stehen hat, heißt ja nicht, dass er ein schlechterer Therapeut ist, sondern kann halt das besonders gut. Also guck auf jeden Fall mal da. Und es ist egal, ob jemand ein Jahr fertig ist oder 10 Jahre. Das heißt nicht, dass der, der es 10 Jahre macht, so viel besser ist, wie der, der es ein Jahr macht. Also das ist, finde ich, jetzt nicht unbedingt ein Merkmal. Und am Pferd solltest du sehen, der geht aufs Pferd ein, der ist individuell. Und ich finde auch ganz wichtig, der holt dich als Pferdebesitzer mit ins Boot. Weil ich sage immer, ihr Pferdebesitzer, ihr seid die wichtigsten Co-Therapeuten, die wir haben. Wenn ihr nicht mitspielt, haben wir verloren. Und das heißt, er macht mit dir einen Plan, wie es weitergeht. Also vielleicht spricht er über dein Training, er gibt dir Eigenübungen mit und er gibt dir eine Idee, wie du jetzt mit deinem Pferd weitermachst.
Und wie erkenne ich dann nicht so guten Therapeuten?
Einen nicht so guten
Also
Therapeuten.
erstmal, der macht die Sachen nicht. Woran erkenne ich noch ein No-Go? Was sind No-Gos? Was will ich bei einem Therapeuten nicht?
Ich möchte nicht, dass er die Reaktionen meines Pferdes nicht wahrnimmt. Und wenn mein Pferd Panik kriegt, Stress bekommt, da trotzdem immer weitermacht, damit diese eine Technik jetzt gemacht worden ist, der braucht für mich so einen Handwerkskoffer an verschiedenen Möglichkeiten, um an sein Ziel zu kommen. Für mich, oh, was gar nicht geht, ist, er sediert ein Pferd und manipuliert dann. Das ist ja gerade so ein bisschen in. Und das finde ich ganz gruselig. Ein Pferd wird nicht sediert, wenn es therapiert wird. Es gibt mir ja null Informationen über die Muskelspannung. Natürlich kann ich dann bis ins Sankt-Nimmerleinland manipulieren, aber das Pferd hat ja auch keinen Eigenschutz mehr. Also bitte Leute, weg von diesem jemand sediert Pferd und geht dann ins Behandeln. Geht überhaupt nicht. Ich finde auch sehr schwierig, wenn jemand sehr, ich nenne es mal aggressive Techniken nur einsetzt, also nur Hauptsache manipuliert mit langem Hebel und gekracht und geknackt. Nichts
Also
gegen gute
sowas,
Chiro, ja, also mag
ja.
ich, liebe Chiro und liebäugle auch sehr, mich da auch noch mal weiterzubilden in die Richtung als ganzheitliches. Aber wenn jemand immer über die Grenzen seines Pferdes geht, geht für mich überhaupt
Also
nicht.
lange Hebel ist jetzt dieses, ich sag mal, knochenbrechermäßig Hinterbein sonst wo hinten hoch
Genau.
rausziehen.
Ja, finde ich persönlich schwierig. Es kann mal einmal, zweimal gut eingesetzt, gut sein, aber halt dann nicht, wenn das Pferd einfach gar nicht bereit ist dafür und eigentlich was ganz anderes braucht in dem Moment. Was ist noch ein No-Go für mich? Jemand, der den Besitzer eben so gar nicht mit reinholt, einfach kommt, macht, wieder geht, fertig. Besitzer hat keine Ahnung. Das
Na,
finde
da kommen wir dann später noch zu. Da bin ich nämlich, da habe ich noch Fragen, weil es gibt ja auch Besitzer, die wollen das so. Die
Ja.
sagen halt, ja, reden wir später noch drüber.
Ja.
Okay.
Ja, gerne. Ja. Ja, das wären jetzt für mich mal so die größten No-Gos.
Gibt es noch irgendwelche Techniken, die dir einfallen, wo du sagst, oh, mach nicht? Das siehst du noch. Also das Sedierte ist ja, das ist eine.
Ja, das sedierte genau.
Über Grenzen drüber gehen, finde ich auch sowas, weil ich finde, da komme ich aus dem Verhaltens. Kontext mal ran. Man kann halt auch Pferde in eine erlernte Hilflosigkeit schulen, indem man diverse Techniken immer und immer wieder tut, egal ob das Pferd eine Abwehr zeigt oder nicht. Irgendwann macht das Pferd nur noch mit und wehrt sich nicht mehr. Hauptsache, es überlebt die ganze Chose und geht so in so eine erlernte Hilflosigkeit rein. Also die schalten dann ab. Die lassen das über sich ergehen, schalten ab, aber damit hast du halt keinen therapeutischen Erfolg mehr.
Ja.
Das heißt, das war das, was du auch sagtest, mit das Pferd beachten und, ne, und für mich ist halt wirklich ein Mitspracherecht. Und wenn das Pferd immer wieder mit dem Kopf weggeht und den Kopf schüttelt, dann muss ich mal kurz abwarten, kann das noch mal zart antesten, aber dann mache ich persönlich, mache ich das dann nicht. Ne, ich gehe dann da nicht irgendwie noch mal ran.
Klar, wenn ein Pferd jetzt einmal wegzieht, versuche ich dann schon nochmal mit Ruhe und klappt
Genau,
es dann
genau.
so, ja, aber genau. Hat ja keinen Sinn, weil dann habe ich auch keinen therapeutischen Erfolg. Da muss man ja auch immer denken, ein Pferd hat ja auch ein vegetatives Nervensystem und wenn der halt nur am Stress ist, dann ist der Muskeltonus ja auch wieder
Genau, also wenn das Pferd
im
gegenspannt, muss ich halt da mit so viel Kraft im Zweifel rein, das hat halt keinen Mehrwert.
No.
Also vielleicht auch für alle, die zugucken und das beobachten, auch wie ihre Pferde sich verhalten. Und da vielleicht auch mal schon mal so ein kleiner Mutmach-Tipp. Ihr dürft auch dem Therapeuten sagen, mach mal kurz Pause oder das ist zu doll. Mach bitte für dieses
Ein
Pferd
Pferd,
weniger.
natürlich. Auf jeden
Bitte, bitte,
Fall.
bitte, bitte, weil ihr kennt eure Pferde. Ich kann auch irgendwo hingehen und sagen, für mich ist das jetzt total zart und total wenig, aber du weißt, wenn ich das jetzt noch einmal mache, geht dein Pferd in die Luft, dann stopp mich bitte. Ne? Also
Ja.
bitte einmal Appell an alle Besitzer. Genau, aber zurück zu Techniken.
Was ich auch ein No-Go finde, ist, wenn jemand nicht darauf achtet, was habe ich für, also wenn ich ein altes Pferd vor mir stehen habe, dann zum Beispiel, ja, keine Ahnung, ich komme zum 35-Jährigen. Dann wird dann nicht mehr manipuliert für mich, weil ich einfach nicht weiß, wo sind welche arthrotischen Veränderungen. Das kann ich auch bei einem Achtjährigen haben, um Gottes Willen, klar. Egal, aber auch wenn jemand beim Achtjährigen, wenn ich weiß, der hat in dem Bereich Kissingsbeins und setzt dann da für mich eine Manipulation drauf. No, nein, sowas geht gar nicht. Ja, genau.
Ja, vielleicht dann noch zur Erklärung. Es gibt ja auch, ja, genau, so Verknöcherungen oder Verkalkungen, die einen Sinn haben. Also ich will auch manche Sachen gar nicht lösen, weil die haben die Pferde sich da absichtlich hingebaut, ne? Die brauchen die, damit sie halt ihre Stabilität erhalten können.
Ja, und das darf auch der Pferdebesitzer bestehen. Also das ist verstehen. Also das ist eine große therapeutische Herausforderung, nicht zu viel Kompensation zu nehmen. Manchmal passiert's. Das passiert jedem guten Therapeut, dass man mal zu viel gemacht hat, ist dann auch nicht der größte Beinbruch. Das Pferd braucht einfach wieder länger in der Regulation danach. Aber wenn du einen Therapeut hast, der kommt, bitte akzeptiere auch als Pferdebesitzer, dass er vielleicht diese eine Blockade, die dir aber so wichtig wäre, nicht löst. Frag warum. Das ist auch dein Recht, wenn er es dir erklären kann. Dann hat das wahrscheinlich auch einen Sinn. Also wir Pferdetherapeuten, vielleicht auch mal kurz die andere Sicht. Ich weiß von meinen Kursteilnehmern, da ist ganz oft der Druck da, wenn der Pferdebesitzer daneben steht. Boah, ich muss jetzt alles zeigen und es muss knacken und ich muss das Pferd von oben bis unten jetzt durchbehandeln. Und da sage ich immer, nein, musst du gar nicht. Du musst nicht. Zirkus spielen und eine Show machen, sondern du musst das machen, was das Pferd braucht in dem Moment. Und ich glaube auch, die Pferdebesitzer meinen das oft gar nicht so, sondern die sind ja neugierig und wollen wissen. Und da darf man einen guten Austausch gehen, Pferdebesitzer und Therapeut.
Da habe ich ein perfektes Beispiel von mir selbst, noch vor meiner Therapeutenausbildung, als ich irgendwann mal das Thema Kastrationsnarbe gehört habe. Und dass man ja unterschiedlich daran gehen kann. Man kann von außen massieren, aber man kann ja auch quasi als Therapeut, ja, wie sagt man das denn? Also durch den Schlauch quasi, durch die Schlauchtasche gehend. Ich weiß nicht, ob es einen Begriff dafür gibt.
Keine
Also
Ahnung.
rektal ist es nicht.
Nee.
Keine Ahnung, wie man das dann nennt. Also irgendwie. Keine Ahnung, urogenital eingreifen und dann quasi von innen die Narbe behandeln. Und das hat, dachte ich so, okay, das hat noch nie einer bei meinem Pferd gemacht. Und dann hatte ich eine Therapeutin da, wo ich wusste, dass die das halt kann, ne? Dass die das auch gelernt hat an der Schule, wo sie war. Und da wollte ich sie quasi wie so drängen. Aber hast du dir das jetzt schon angeguckt? Hast du dir das jetzt schon angeguckt? Und sie haben mir halt erklärt, nö, ich sehe das nicht bei deinem Pferd. Ich so, Mist, aber eigentlich war das der Grund, warum ich wollte, dass sie kommt. Ne? Aber sie sagte, nee, da ist alles in Ordnung und ich sehe das nicht, vielleicht mal später. Aber jetzt hat er andere Baustellen, die
Ja.
wichtiger sind. Also die Kastrationsnarbe ist gerade nicht das Thema. Und da war ich diejenige, die so ein bisschen gepusht hat, aber wurde gut erklärt. Und dann
Und
hat
dann
sie
ist
es
es für
gemacht.
Besitzer ja auch okay. Ja.
Ja. Ich habe noch was, was ich gar nicht mag. Ich habe mehrere Sachen, die ich nicht so mag, aber das eine ist ein dolles Manipulieren der Halswirbelsäule, was ich auch in manchen Trainingsmethoden gerade sehe, was mir aufstößt. Weil, oder auch was auch manche Pferdebesitzer dann machen, gerade auch mit diesen Faszienrädern, auch je nach Trainingsmethode, dass die selbstständig auf den Halswirbeln, rund um die Halswirbel da ganz dolle einwirken. Also die Halswirbel, zwischen den Halswirbeln gibt es so Wirbelaustrittslöcher und da kommen Nerven raus. Und die möchte ich bitte intakt lassen. Die möchte ich nicht durch ein krasses seitlich ziehen oder irgendwie manipulieren oder lange halten. Einquetschen. Und das sehe ich gerade was manche, ja, aber da bin ich schon so ein bisschen mehr bei der Trainingstherapie, glaube ich. Ich glaube, das ist weniger jetzt in der therapeutischen Behandlung als dann in der Bewegung, dass ganz viel irgendwie Halswirbel manipuliert wird und dolle überstellt wird und dolle ja, einseitig Flexion, anderseitig Extension, also Öffnung und Schließung quasi die Gelenke gebracht werden. Also ich persönlich bin da allergisch drauf, weil ich es halt mehr auch aus der Bewegung kenne. Und ich zum Beispiel mag dieses Zungenbeinlösen über, man zieht die Zunge seitlich aus dem Maul und hält die fest, mag ich nicht.
Bin ich bei dir, was so dieses, jeder macht irgendwie an jeder Struktur rum, mag ich auch überhaupt nicht. Ich finde, eine Halswirbelmanipulation gehört in Therapeutenhände. Oder auch so dieses, man nimmt Hufkratzer und kratzt an der Bauchnaht oder am Po hinten des Pferdes
Oh
entlang
ja.
und kriege
Oh
ich auch
ja.
Haare
Also auch
von.
liebe Besitzer, wenn ihr das mal seht mit so zwei Stäbchen, dass der Therapeut da das Pferd aufwölbt oder halt auch, ne, von hinten über die Gruppe, von der Gruppe über die, man steht hinterm Pferd und hat zwei, keine Ahnung, Stifte oder Stäbchen oder manche machen es halt mit Hufkratzern und geht dann von der Gruppe Richtung Hinterhand so über den Schweif nach hinten und das Pferd macht so einen Katzenbuckel. Wenn ihr das mal bei einem Therapeuten seht, dann ist das eine Testung, eine Beweglichkeitstestung. Das ist keine Übung, die ihr selber zu Hause nachmacht. Außer ihr kriegt genau gezeigt, auch mit dem an der Bauchnaht Rücken aufwölben, außer ihr kriegt genau gezeigt, wie und in welchem Maß ihr das machen sollt und wie oft. Wie
Definitiv.
oft und wie lang, ja?
Und auch vielleicht gibt euch der Therapeut was an der Halswirbelsäule mit, aber bitte lasst, also einen guten Therapeut macht auch aus, dass der einmal drüber schaut, während du das machst als Pferdebesitzer, dass man das einmal gemeinsam macht, finde
Ja,
ich.
ja.
Und Thema Zungenbein. Wir haben in der Ausbildung auch gelernt, die Zunge aus dem Pferdemaul zu holen, aber nicht für die Zungenbeinmobilisation, sondern wenn wir uns die Zähne mal anschauen wollen, kurz.
Ja, was ganz was
So,
anderes.
genau, anderer Kontext. Thema Zungenbein, ja, ich habe es Gott sei Dank noch nie gesehen bei jemandem, aber die Technik gibt es bestimmt so. Man darf nicht vergessen, wie sensibel diese Struktur ist. Ja? Also wenn dir schon mal jemand das Zungenbein mobilisiert hat, ich habe das bei mir selber schon gehabt, das ist so intensiv und stell dir vor, jemand zieht deine Zunge noch so raus, das Pferd versteht das ja auch gar nicht. Ich finde, Zahnkontext, ja, muss das vielleicht mal sein, aber Zungenbein wäre es mir auch zu krass. Würde ich auch nicht an meinem Pferd wollen.
Ja, und wenn man das, wenn ihr das mal seht, dann guckt wirklich jetzt unabhängig davon, dass der Therapeut beschreibt, was er da macht, guckt wirklich mal, wie euer Pferd dabei reagiert. Weil wenn ich kenne das tatsächlich oft mit sehr viel Abwehr. Und es ist nicht schön, dazu zu gucken, wie jemand diese Zunge fixiert. Also ich meine, zum Zähne gucken ist es ja das eine, aber wirklich ein langes Festhalten. Und das Pferd will einfach diese Zunge zurück und ist da sich am Wehren und den Kopf hochmachen. So kenne ich das halt ganz viel. Also da dürft ihr auch sagen, ey, gibt es nicht noch eine andere Möglichkeit, daran zu gehen? So, also, und auch nicht ganz vergessen, das ist schon doll fürs Pferd. Und wenn das Pferd die Zunge dann wieder hat, dass es dann abschnaubt, ausatmet und ein bisschen entspannt. Das ist total normal. Das macht ihr auch, wenn ihr gerade euch vollgeladen habt wie so ein Packesel und irgendwas Treppen hochschleppt und ihr setzt das ab und dann seid ihr, oh geil, juhu, ich bin wieder frei, ich kann normal atmen, ich habe diese Spannung nicht mehr auf mir und dieses Gewicht nicht mehr auf mir drauf. Aber deswegen war ja dieses vollgepackt wie ein Packesel sich da irgendwo durch die Gegend quälen, nicht positiv. Das ist genau wie mit Ausbindern, Schlauchzügeln, mit sonst irgendwelchen krassen Sachen oder halt auch Sperrriemen. Ja, das Pferd ist einfach hat ein zugeknalltes Maul und wenn er das aufmacht, dann gähnen die und schnauben ab. Guck mal, das ist total schön und entspannt und das lässt ja jetzt locker. Nee. Nee, das ist für mich einfach ein komplett anderer Kontext. Und natürlich sind die Pferde hinterher entspannter, weil sie haben ihre Zunge wieder und sie dürfen das so und werden dann nicht mehr fixiert. Na, das ist für mich was Unangenehmes. Ich persönlich mag es halt nicht.
Genau, also es ist ja was Persönliches und man muss jetzt ja auch sagen, nur weil ein Therapeut das macht, heißt es das nicht, dass seine restliche Arbeit schlecht ist, aber vielleicht einfach
Nee,
mal
genau.
an
Ja.
Therapeuten, die gerade zuhören, die diese Technik machen. Du hast dadurch ja auch super wenig Palpation, also Gefühl direkt am Zungenbein. Du bist ja nochmal über eine andere Struktur. Also ich kann immer nur therapeutisch empfehlen, sei so nah wie möglich an der Struktur, die du behandeln willst. Und ich komme ja super gut ans Zungenbein eigentlich dran, zwischen den Garnaschen. Und ich würde immer die Variante präferieren. Auf jeden Fall. Ja.
Sonst noch irgendwas, was dir spontan einfällt, wo du sagst, wenn du das beim Pferd siehst, beim Therapeuten siehst?
Nee, ich glaube, das Schlimmste ist wirklich dieses Sedieren, das macht mich fertig.
Ja. Damit habe ich zum Beispiel noch gar keine Berührungspunkte.
Ja.
Das habe ich noch gar nicht erlebt.
Und, ah ja, doch, und dann gibt es noch so, man haut mit dem Hammer auf die Gelenke, ist auch gerade in. Finde ich auch schwierig, ja, so ein Gummihammer. Hat nichts auf Gelenken zu tun. Also, nein. Ja, wäre auch noch ein No-Go, wenn jemand sein Gummihämmerchen auspackt.
Wenn ich jetzt ja meine Spezialisierung habe und am Pferd was entdecke, dass jemand anderes vielleicht mal oder dass es eine Technik bräuchte, die ich nicht kann, wie siehst du es, mehrere Therapeuten zu haben als Pferdebesitzer für sein Pferd?
Erstmal neutral. Das kann positiv und das kann negativ sein. Ich bin ein sehr großer Freund davon, wenn ein Therapeut sagt, ich bin spezialisiert in der Richtung und ich kann nicht alles, ich hole mir jemanden anders mit an die Hand. Und das darf dann auch der Pferdebesitzer quasi. Also wenn ich weiß, mein Therapeut macht, was weiß ich, Akupunktur nicht, würde ich erstmal, wenn ich meinen Physio-Osteo habe, sagen, hey, brauchen wir das jetzt gerade irgendwie? Also mal absprechen, finde ich schön, weil wir sind ein Team und wenn wir wollen, dass wir das Pferd ganzheitlich betrachten, sprecht miteinander. Also es muss nicht jeder alles können, ich muss nur wissen, wer es kann. Ich zum Beispiel mache auch keine Akupunktur, aber habe jemanden, den ich dann empfehle. Also ich finde, Disziplinen können toll miteinander arbeiten und sich ergänzen, aber es kann auch mal so zu viel für ein Pferd sein, wenn jetzt einer, und der Pferdebesitzer meint es ja auch nie böse, der will das Beste für sein Pferd. Und wenn der jetzt weiß, ich nehme es mal ganz einfach, das Pferd hat Rückenschmerzen, dann will der vielleicht jemand, der Osteo macht, der will jemand, der Chiro macht, der will jemand Akupunktur, Taping, Hofmark, also was auch immer, alles einzelne gut, aber alles auf einmal ist dann zu viel vielleicht. Also es kann halt auch in die andere Richtung gehen.
Hast du so einen pauschalen Zeitraum zwischen den verschiedenen Behandlungen, den du empfiehlst?
Ich selber, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, hey, dem Pferd wird Akupunktur noch gut tun, ich sage immer, meine Behandlung wirkt jetzt 2 bis 3 Wochen erstmal nach. Wenn ich osteopathisch am Pferd arbeite, darf man sich das vorstellen, wie wenn ich Zahnräder neu einstelle. Und die müssen sich jetzt wieder einspielen und das Pferd muss damit wieder klarkommen, neue Bewegungen wahrnehmen, den Körper wieder ausrichten. Und dann hätte ich gesagt, okay, 2 bis 3 Wochen kommt da erstmal kein anderer ran mit jetzt noch eine Chiro und noch eine Akupunktur. Und ja, wenn da jemand noch irgendeine Art von Magnetfeld, egal welches, drauflegt, ist das fein, sprechen wir halt ab. Aber nichts Intensives in der Zeit, was nochmal so eine ganz krasse Eigenwirkung hat. Was Begleitendes, ja, so kann man es vielleicht sagen, aber nicht nochmal so eine große alleinstehende Sache würde ich nicht draufsetzen. Also daher, spreche mit deinem Therapeut, aber ich finde, 2 bis 3 Wochen sollte da erstmal nichts anderes dran. Aber es spricht nichts dagegen, wenn ich in 8 Wochen wiederkomme, dass dazwischen eine Akupunktur gelaufen ist.
Genau, bei mir wäre es so zum Beispiel, ich hatte das jetzt schon ein, zwei Mal, dass ich dachte bei diversen Pferden, oh, jetzt wäre so Kraniosakral ganz cool, also wirklich jemand, der sich gezielt um den Kopf kümmern kann, weil da fehlen mir, da habe ich so ein paar Techniken, aber keine direkt, so indirekt kann man da, ne, gibt ja immer was, wenn ich an dem und dem arbeite, über den Zusammenhang, wirkt das auch da. So, aber da wirklich direkte Techniken am Kopf habe ich noch nicht gelernt, war bei mir in der Ausbildung nicht mehr drin. Und da ist es dann halt cool, wenn ich sage, hol mal jemanden dafür. Das wird deinem Pferd sehr gut tun, ne?
Ja.
Genau. Und da kann man halt sich auch wunderschön austauschen. Und wenn man sich vernetzt als Therapeuten und da halt andere kennt, dann ist es natürlich umso besser. Und vielleicht mal einmal ein Appell an alle Therapeuten, die zuhören, weil da bestehst du ja auch total für, ist dieses Vernetzen.
Ja, 100 Pro. Also miteinander, nicht gegeneinander. Es sind genug Kekse für alle da, sage ich immer. Und es ist doch viel schöner, wenn ich weiß, ich habe Experten in dem Bereich. Bevor ich mich noch unter Druck setze, als Therapeut das auch noch abdecken zu müssen, nee, holt euch doch die Leute dazu. Auf jeden Fall.
Ich hatte auch ein Beispiel mit einer Kundin aus einem Online-Kurs und da gibt es bei mir, wenn man früh genug bucht, quasi so eine 1:1-Session dazu. Und wir haben ihr Pferd analysiert. Und da hatte ich nur übers Foto, hatte ich mal so ein paar Ideen, hab ihr ein paar Fragen gestellt. Und es wirkte so für eine Organproblematik. So, also aufgrund dem, was sie mir erzählt hat und so. Und dann habe ich gesagt, naja, aber kann denn deine Therapeutin auch viszeral, also Organe bearbeiten? Sie so, weiß ich nicht. Und dann war die ganz verunsichert. Ich so, ja, aber frag sie doch. Echt, kann man das fragen? Ja, bitte. Genau,
Klar.
das ist mir jetzt einmal wichtig, weil, das haben wir schon aufgegriffen, nicht jede Schule unterrichtet alles. Und wenn es einen anderen Therapeuten gibt, der auf irgendwas spezialisiert ist, und ihr dürft immer fragen, hey, kannst du auch Organe? Hattest du in deiner Fortbildung, Ausbildung, was auch immer, das Thema Organ behandeln? So, und das alleine die Erlaubnis, deswegen hiermit die Erlaubnis an alle, die zuhören, ihr dürft eure Therapeuten fragen, ob die das und das und das gelernt haben. Und ihr könnt sonst auch sagen, ey, was hältst du davon, wenn ich jemanden hole, der vielleicht mal auf die Organe guckt, wenn du das nicht gelernt hast? Und diese Kundin hat mir dann eben auch das Feedback gegeben, dass das der totale Gamechanger war. Dass
Ja, und
jemand
die
die
ersten
Organe
Fragen.
behandelt hat und seitdem gibt es wirklich krasse Fortschritte. So, also deswegen auf jeden Fall fragen.
Und rechnet eurem Therapeuten an, wenn er sagt, nee, hatte ich nicht. Also ist eine ehrliche Antwort, und ist nicht negativ zu bewerten,
Nee.
sondern dann darf jemand anders daran, wenn es passend
Ja,
ist.
ja.
Genau. Kann ja auch sein, dass dein Therapeut sagt, du nee, mach mal jetzt noch nicht, erst nach der nächsten Behandlung zum Beispiel, weil das und das. Solange es dir gut erklären kann, macht gemeinsam einen Plan und baut euch ein Team um das Pferd auf.
Dass sich abspricht, auch wann jemand da ist, wann wer da ist. Ne? Genau, dass es eben nicht zu viel wird. Lass uns noch über Häufigkeit von Behandlungsterminen sprechen, die jeweilige Dauer und auch Preise.
Ja, sehr gerne.
Also, wie häufig kommt jemand? Das ist das Erste. Was macht Sinn? Jetzt hast du gesagt, also du hast jetzt gesagt, nach 2, 3 Wochen in der Osteopathie. Ich habe zum Beispiel gelernt, lass mal nach einer Osteobehandlung so das Pferd sich 6 Wochen regulieren. Also auch da kommt es wahrscheinlich sehr aufs Pferd an und wie viel man auch gemacht hat. Dann gibt es ja Leute, die sagen, ja, zu meinem Pferd kommt pauschal alle 3, 4 Monate im Jahr der Therapeut und so wird das auch geplant. Was sagst du denn dazu? Wie handhabst du das?
Also, es kommt aufs Pferd drauf an, auf jeden Fall. Diese 2, 3 Wochen wären jetzt nicht der Abstand, in dem ich wieder gleich zur Nachbehandlung kommen würde, sondern das ist da, wo ich sage, das braucht es, bis wir sagen können, und das hat meine Behandlung gebracht. So, zum Beispiel mache ich auch ganz oft, wenn ich ein Pferd habe, wo ich mir noch nicht sicher bin, ob wir eine Nachbehandlung brauchen. Das gibt es ja mal, wo ich denke, es könnte die eine gereicht haben. Sage ich, sprechen wir in 2, 3 Wochen nochmal, gucken, hat es gereicht oder nicht. Gibt aber auch Fälle, wo ich weiß, da muss ich nochmal nachbehandeln, weil wir nicht alles geschafft haben, aus den und den Gründen. Vielleicht, weil das Pferd nicht mitmachen konnte oder weil ich so entschieden habe. Dann, also persönlich sage ich immer Erstbehandlung und Nachbehandlung für mich. Ich komme so nach 6 bis 8 Wochen nochmal, wenn ich eine Nachbehandlung richtig gleich plane. Und ich sage immer, einmal im Jahr ist Pflicht, so ein Osteo, finde ich. zweimal im Jahr ist Kür. Genau, also ein bis zweimal im Jahr, finde ich, sollte gang und gäbe sein, dass jemand kommt. Auch wo ich denke, mein Pferd hat gar kein Problem. Ja, geil, ich liebe es, wenn ich meine Kunden quasi als i-Tüpfelchen begleiten darf. Dass es halt noch cooler ist. Ich muss doch nicht immer kommen, wenn das Kind im Brunnen gefallen ist. Und es
Das
kann
ist
aber auch
gut.
mal
Das
sein,
ist gut und wichtiger Punkt. Lass dir mal kurz
total,
sagen. Du bist nur das
ja.
i-Tüpfelchen, weil das Pferd mal nicht akut was hat und du dich Feuer löschen musst.
Wie schön
Gut.
ist das?
Ja, total. Hallo,
Selten,
liebe
aber schön.
Pferdebesitzer, hört das mal. Du merkst gerade, ich muss kurz diesen Satz verarbeiten, der ist gut.
Den darfst du dir ja verinnerlichen.
Ja, alle dürfen den sich verinnerlichen.
Total.
Ja.
Und es gibt aber auch Fälle, zum Beispiel hatte ich das jetzt erst. Ich hatte ein Pferd, das ist ganz massiv gestürzt und hat auch Schläge abbekommen. Ist einfach eine Eingliederung sehr schief gelaufen. Und das hatte wirklich akut Verletzungen, akut Probleme. So, da hat mich diese Besitzerin angerufen. Das erste war schon mal, ich habe gesagt, ich komme nicht direkt jetzt. Wir geben dem Pferd jetzt erstmal nochmal 6 Wochen, weil es auch Schmerzmedikation hatte, dass erstmal diese Akutdinge ein bisschen abklingen können, bevor ich komme. So, auch das darf man sagen als Therapeut und das darf der Besitzer auch absprechen. Und dann war das ein Pferd, da konnte ich gar nicht so viel arbeiten, weil es so viele Problematiken hatte, wo ich gesagt habe, okay, ich darf nicht so viel Kompensation nehmen, weil das Pferd braucht den Schutz noch bei diesen Verletzungen. Und da war ich dann erstmal wirklich 3, 4 Mal hintereinander in kürzeren Abständen, da in 4 Wochen Abständen. Da darf auch mal so eine Phase sein. Aber ich finde, es sollte nicht gang und gäbe sein, dass alle 6 Wochen der Physio da ist. So, genau. Ist jetzt keine klare Aussage,
Nee,
aber
aber
kommt
was,
auf den
aber
Fall
dieses,
an.
aber wenn du, wenn man sagt, pauschal alle 3, 4 Monate kommt einer?
Luxus fürs Pferd kommt auch auf die Belastung des Pferdes an, sage ich
Ja.
jetzt mal. Wenn ich jetzt weiß, okay, mein Pferd geht halt immer, geht viel, was weiß ich, Turniere in welchem Bereich auch immer, dann kannst du es vielleicht brauchen, weil dann ist es ein Leistungssportler, aber muss nicht. Also kann ja auch sein, weil ich glaube auch immer, es wird unterschätzt, wie wichtig halt einfach das Training ist. Ein gutes Training kann einen Therapeut ersetzen, in Anführungsstrichen. Trotzdem sollte geguckt werden, aber dann sind wir halt einfach das i-Tüpfelchen.
Du hast gerade einen Punkt gesagt, der ist mir ganz wichtig. Da braucht es dann 6 Wochen erstmal Ruhe und eine Schmerzmedikation, eine Schmerzbehandlung, also Schmerzmittel vom Tierarzt. Das Typische, ich werde irgendwo hingerufen, das Pferd ist lahm und der Therapeut soll es richten. Ich weiß nicht, ist da die Motivation dahinter, der Therapeut ist günstiger als der Tierarzt oder was ist die Motivation oder wie gehst du damit um? Weil wir haben da auch was ganz Klares zu gelernt in der Ausbildung, aber ich würde immer ganz gern wissen, was du sagst.
Okay, wenn mich jemand anruft und der sagt, mein Pferd ist lahm, kannst du kommen, sage ich, war der Tierarzt schon da? Immer. Ich will wissen, war der Tierarzt da? Wenn er sagt, ja, dann will ich wissen, was kam raus. Wenn gar nichts rauskam, kann ja auch mal sein, dass man nichts findet, dann komme ich. Wenn irgendwas rauskam, will ich wissen, was und dann kann ich entscheiden. Wenn jetzt rauskam, hat, keine Ahnung, Hufgelenksentzündung, dann spreche ich individuell ab. Dann kann ich sagen, okay, kriegt es noch Schmerzmedikation, ja oder nein? Würde ich abwarten dann. Ich kann aber dann auch sagen, okay, dann gern mit Rücksprache Tierarzt, ist es notwendig, den restlichen Körper zu behandeln und ich lasse aber diesen Teil aus, weil vielleicht durch diese ganzen Fehlbelastungen, die davor waren, diese Entzündung ausgelöst worden ist. Also dann kann es sein, dass ich rangehe, aber das Problem auslasse und mit Absprache Tierarzt. So. Es kann auch sein, ich komme an den Hof und der Pferdebesitzer hat mir nicht gesagt, das Pferd ist lahm. Und ich sehe, es ist lahm. Ich behandle es nicht. Dann der Tierarzt muss kommen. Das ist meine persönliche Einstellung. Aber es kann sein, alles abgeklärt, Pferd geht immer noch lahm. Klar, komme ich.
Genau.
Aber bitte, liebe Pferdebesitzer, ein lahmes Pferd muss erst dem Tierarzt vorgestellt werden. Und dann können Tierarzt und Therapeut und dafür an alle Tierärzte und Therapeuten, wir müssen gemeinsam am Strang ziehen, austauschen. Sich absprechen, was ist das Passende? Genau.
Ja, weil der Therapeut, der Tierarzt hat auch keinen Röntgenblick, aber der Therapeut erst recht nicht. Der Tierarzt hat jedenfalls ein Röntgengerät
So,
oder
genau.
Ultraschall oder eben was auch immer. Weil das ist auch, das finde ich interessant, also dass der manche Pferdebesitzer den Therapeuten quasi zutrauen, da eine Arbeit zu machen, wie ein Tierarzt und dem ist nicht so.
Ich glaube auch viele Pferdebesitzer sind so ein bisschen tierarztmüde leider. Also, und unsere Tierärzte sind so wichtig. Also holt die mit ins Boot. Und denken dann, ach komm, der Therapeut kann das vielleicht besser. Nee, können wir nicht. Der Tierarzt hat seine Arbeit und wir. Und da fällt mir doch ein kleines No-Go ein. Therapeuten, die Diagnosen stellen,
Das wollte
geht
ich doch erzählen.
absolut gar nicht. Leute, das
Stimmt.
ist nicht unser Kompetenzbereich.
Ja.
Ja, ich stelle eine therapeutische Diagnose. Ja,
Ja,
also.
beziehungsweise Befundung, ne? Das finde ich noch schöner.
Genau.
Ja.
Ich sage, keine Ahnung, der Muskel hat einen Hypertonus, also zu viel Spannung, der zu wenig. Und ich kann Hypothesen aufstellen. Ich kann vermuten, die Sehne hat eine Läsion, eine Verletzung. Weil ich selber zum Beispiel, ich teste immer Sehnen in meinen Behandlungen. Und wenn das Pferd mir reagiert, habe ich eine Vermutung. Aber ich würde nie sagen, dein Pferd hat. Ja, sondern ich würde sagen, kann sein, bitte lass es vom Tierarzt abklären. Oder Therapeuten, und da kriege ich wirklich graue Haare, die die Diagnose ECVM stellen. Wir können die nicht stellen, ich habe keinen Röntgenblick. Ich kann eine Vermutung aussagen. Oder Magengeschwür habe ich ganz oft die Vermutung, aber ich stelle nicht die Diagnose in dem Moment. Also das ist ein No-Go, wenn dein Therapeut Diagnosen stellt. Er darf sie vermuten, aber er muss immer sagen, das abklären.
Genau, und das ist fantastisch. Diagnose ist das eine, weil eine Diagnostik macht der Tierarzt. In dem Befundkurs sagst du es halt so schön auch, es gibt die tierärztliche Befundung und es gibt die therapeutische Befundung. Und das ist halt ein Unterschied, aber die Diagnosen genauso. Und eigentlich dürfte der Therapeut auch nicht sagen, das Pferd ist lahm, sondern das Pferd ist, oder weiß ich, ne, ist lahm, wäre ja schon eine Diagnose.
Ja, gut, das finde ich jetzt noch eine Aus, es ist eine Tatsache dann so in dem Moment sichtbar.
Ja, aber erstmal würde das Pferd eben ungleich treten oder kürzer treten oder ist nicht in den Takt rein
Wir
oder
müssen
irgendwie so.
abklären lassen, ob eine
Genau.
Lahmheit wirklich vorliegt und was der Grund ist. So.
Genau.
Ja.
Das habe ich nämlich eben auch noch notiert. Gut, dass du es sagst. Ja, also der Therapeut diagnostiziert nicht und der Therapeut ersetzt keinen Tierarzt. Wenn ich natürlich das Pech habe, dass der Tierarzt sagt, da ist nichts. Und der Therapeut sieht halt immer noch was, dann finde ich das ein bisschen schwierig zu sagen, ja, dann hol dir einen anderen Tierarzt, weil manche klappern dann halt irgendwelche Tierärzte ab und es kommt nie was bei raus.
Ja, also
Das ist dann halt schwierig.
natürlich kann auch mal ein Tierarzt was durch die Lappen gehen, das muss man ja auch sagen, ist ja auch
Ja.
Mensch, ne?
Ja.
Und ein Therapeut kann auch was durch die Lappen gehen. Es kann Hand in Hand laufen wie Zahnräder. Es gehört beides ans Pferd einfach.
Das war auch das, was ich gelernt habe in der Ausbildung. Red
Ja.
Flag, wir sind keine Tierärzte. Der Tierarzt kommt, wenn was im Argen ist. Auch wenn was warm, entzündlich, infektiös ist, irgendwas, dann behandle ich nicht, weil ich halt den ganzen Organismus anspreche. Ja, und da dann halt auch was anstoßen kann, was normalerweise das Pferd in Schach halten würde. Genauso wie wir gelernt haben, nicht direkt nach einer Impfung zu behandeln. Ne?
Lasse ich auch, also Impfung, Zahnarzt sind für mich, ja, ich sag mal, Impfung eine Woche. Ja, Zahnarzt komme ich gern so 2 Wochen danach ungefähr.
Genau.
Also auch liebe Pferdebesitzer, wenn ihr Zahnarzt und Osteophysio, was auch immer Termin plant demnächst, sprecht bitte mit den Therapeuten. In der Regel macht es immer Sinn, erst Zahnarzt, danach Therapie und auch was der Abstand sein sollte. Bitte habt das im Kopf auch einfach, genau. Oder
Und
Pferd
trotzdem
hat
und
Fieber,
Empfehlung? Ja,
Finger
ja.
weg.
Ja.
Ja.
Ja. Und aber es ist eine Empfehlung, nach dem Zahnarzt auf jeden Fall einen Therapeuten kommen zu lassen.
Ja,
Ja,
genau.
das macht Sinn, ne? Wenn die aufgehängt sind und im Maulgatter hängen und so überstreckt werden im Genick und so weiter, dann
Und
empfiehlt sich das
daher
auf jeden Fall.
bitte, man sollte auch einmal im Jahr den Zahnarzt kommen lassen, da die logische Folge dann auch einmal im Jahr den Therapeut. Nur
Das
weil der
finde ich gut.
Zahnarzt noch nie da war, heißt nicht, dass er keinen braucht, euer
Genau.
Pferd.
Auch das genau. Dann lass mal noch, was ist für dich eine gute Dauer der Behandlung im Behandlungstermin?
Indikator ist, wie viel kann das Pferd zulassen? Ja, und das ist ein spannendes Thema, weil ich auch jetzt die Woche gerade mit meinen Kursteilnehmern darüber gesprochen habe, dass ich mittlerweile dazu tendiere, etwas kürzer zu werden in meinen Behandlungen. Ich habe immer so 1,5 Stunden als Erstbehandlung. Da kommt der Befund rein, die Behandlung, Plan mit dem Besitzer, alles. Und ich komme aber immer mehr in Richtung 1 Stunde 15 und mal auch nur 1 Stunde, weil es reicht dann manchmal auch. Also eine gute Behandlung geht für mich nicht länger als 1,5 Stunden. Ich finde, danach ist das Pferd auch einfach, darf es auch mal keine Lust mehr haben. Und aber alles, was unter 1/2 Stunde ist, finde ich dann schon auch schwierig. Ja? Gut, wenn ich jetzt ein Pferd habe, das einfach komplett dann nicht mehr mitmacht, dann muss ich aufhören nach der halben Stunde. Dann okay, aber wenn alles in Ordnung ist, nee, finde ich es auch ein bisschen arg kurz. Also wenn jetzt einer für 30 Minuten mit 200 € kommt, auch vorsichtig sein, Leute.
Habe ich
Aber
gerade gestern einen Beitrag gelesen auf Insta, dass Alina jemanden da hatte, ein Doktor irgendwas wohl, also und die Kommentare waren auch alle positiv. Der war, wie sagt er, zwischen 8 Minuten pro Seite länger braucht er nicht. Ansonsten weiß der Therapeut nicht, was er tut, war wohl die Aussage. Oder ich vermische es gerade, aber keine Ahnung, war halt einer nicht lange da, Viertelstunde für 230 € und Pferd läuft jetzt halt aber wie ein Glöckchen und es wurde von sehr, sehr vielen Menschen darunter bestätigt. Also vielleicht gibt es die Wunderheiler doch noch, aber ich sehe es wie du.
so. Aber dann das andere, ein Therapeut für 80 € geht halt auch nicht.
Da sind wir jetzt nämlich bei den Preisen.
So. Und das ist mir ein ganz wichtiges Thema, weil ich weiß, also liebe Pferdebesitzer, 99% aller Pferdetherapeuten verkopfen sich so sehr und wollen das Allerbeste für eure Pferde und sind selber so unsicher, weil der eigene Anspruch so hoch ist und die Angst da ist, ihr bucht sie nicht, weil sie zu teuer sind. Und alle meine Schüler kriegen von mir immer die Impfung, dass ihre Arbeit aber wert ist, bezahlt zu werden. Also ich finde, Pricing, Erstbehandlung, jetzt nehmen wir mal einen Zeitraum zwischen einer Stunde und eineinhalb. Eine Erstbehandlung sollte für mich nicht, ich sage jetzt einfach mal, ich sag's jetzt einfach mal, sollte für mich nicht unter 140 € kosten. So, Punkt. Ja, also ich sag mal zwischen 140 und 180, vollkommen okay. Ja, weil, und da auch ein Appell an alle Therapeuten, wir machen den Markt kaputt, wenn wir für ein Apfel und ein Ei behandeln gehen. Es gibt Therapeuten, das ist der Hauptjob. Die müssen und dürfen davon leben. Es ist auch mein Hauptjob. Klar, ich mache auch Kurse, aber ich arbeite auch am Pferd. Ich bin unglaublich dankbar, mit dem, was ich liebe, mein Geld zu verdienen, aber ich muss auch wirtschaftlich rechnen. Das heißt, dieses Preisdumping, was es gibt, wirklich Therapeuten, die 80 € eineinhalb Stunden behandeln, das macht den Markt kaputt für die, die davon leben müssen. Und deine Arbeit ist genauso wertvoll, auch wenn du es im Nebenberuf machst. Also auch du darfst einen Preis verlangen, der in Ordnung ist. Und das kann man auch einfach mal berechnen. Ja.
Weil das ist wichtig, was du gerade gesagt hast. Ist jemand voll selbstständig oder halt teilselbstständig, also macht das im Nebenerwerb und hat noch einen Hauptjob. Und auch da darf man dann nochmal unterscheiden. Wobei, wenn jemand voll selbstständig ist, macht es natürlich schon Sinn, dass er nicht mehr in der Kleinunternehmerregelung ist. Also
Hoffentlich ist für
Kleinunternehmerregelung
ihn.
bedeutet, dass du keine Umsatzsteuer zahlen musst bis zu 25.000 € Einkünfte. Und das sind natürlich schon mal 19%, die weggehen. So, und wenn du jetzt im Nebenerwerb tätig bist und bleibst unter dieser Regelung, dann so, kannst du dir schon mal diese 19% abrechnen. Okay, dann gibt es ja aber auch noch ein paar weitere Punkte, die man irgendwie bedenken darf. Eine Therapeutenhaftpflicht, die ganzen Fortbildungen, du musst dich selbst versichern, also krankenversichern, jeden Scheiß musst du selbst machen. Dann musst du ja noch zu deinem Besitzer hinkommen, zu deinem Pferd. Das heißt, du brauchst auf jeden Fall ein Auto und so weiter und so fort. Also da darf man wirklich mal hochrechnen. Und was ich noch interessant finde mit den 80 €, da habe ich noch einen anderen Aspekt. Ich habe hier tatsächlich in der Nähe jemanden, die nimmt für die Erstbehandlung 80 €, für die Folgebehandlung 50. Da habe ich dann auch erstmal gesagt, mach das bitte nicht mehr, weil so zerstörst du den Markt. Und was du halt auch manchmal hast, dass jemand für 80 € kommt, dessen Grundausbildung vielleicht, naja, das 6-mal Wochenendkurs ist. Das heißt, der hat einfach nicht so viel Wissen wie jemand, der mehr gelernt hat, länger gelernt hat, mehr an der Praxis war und so weiter. Und dass diese Behandlung dann vielleicht nicht effektiv ist. Aber dafür, Achtung, und jetzt kommt das Schmerzhafte. Naja, die Behandlung hat zwar nichts gebracht, aber dafür war es jedenfalls billig. Das finde ich hart. Und vor allen Dingen, wenn dann der Pferdebesitzer denkt, dass therapeutische Behandlung nichts bringen, aufgrund solcher Erfahrungen. Und dann wird es natürlich hart. Und dann, lieber Pferdebesitzer, darfst du dir halt auch überlegen, möchtest du wirklich professionelle, geschulte, gute Experten an deinem Pferd haben? Dann sind das nicht die, die für 80 € ohne irgendwelche Versicherungssteuern und so weiter mal eben kommen. Also die Frage ist ja auch, wollen wir erhalten, dass es weiter Experten gibt? Das ist das Gleiche mit Trainern und mit Reitlehrern. Wenn der irgendwie
Absolut.
für 25 Euro der Stallnachbar irgendwie mehr Unterricht gibt, naja, dann kannst du nicht erwarten, dass es in ferner Zukunft noch Profis gibt, ne? Die mehr nehmen müssen, um zu existieren.
Ja, und was ich mal als Beispiel bringe, auch jetzt für den Besitzer und den Therapeuten, glaube ich, spannend. Den Hufschmied holen wir alle
Ja.
6 bis 8 Wochen. Nehmen wir jetzt mal einen Preis mit einem Vollbeschlag, keine Ahnung, was liegen wir da? 140 Euro mehr, manche auch 180 und manche 120. Egal, irgendwas, alle 6 bis 8 Wochen. Therapeut haben wir gesprochen, 1 bis 2 Mal im Jahr. Okay, also da darf man das auch verlangen. Ja. Und genau, also auch nochmal Nebenberuf, Hauptberuf sollte den Preis nicht unterscheiden. Klar, bei mir kommt noch die Umsatzsteuer obendrauf. Ja. Und hier auch ein Appell an die Therapeuten, zieht sie nicht von eurem Preis ab, setzt die obendrauf. Das ist gang und gäbe, beim Auto kommt die auch obendrauf. Ja. Also ich habe lange mit mir gehadert, weil das ein großer Step war für mich, als ich dann an diesem Punkt sehr schnell, Gott sei Dank, kommen durfte damals, aus dieser Kleinunternehmerregelung rauszukommen. Habe ich gedacht, oh nee, komm, ich lasse den Preis und ziehe halt dann die 19% ab. Nein, man setzt sie obendrauf, weil die haben wir nicht als Therapeuten, keiner, egal in welchem Gewerbe, das wird abgegeben. Ja,
Ja.
genau.
Ja, das darf man, das genau, das darf auch noch bitte mit einberechnet werden. Also auch
Ja.
für den Besitzer, wenn er einen Preis sieht, ne, was kommt da on top? Und
Genau.
auch wenn Fahrtkosten anfallen, naja, in der Regel sind das meistens die Kilometer und irgendwie so ein bisschen was fürs Auto, für die Instandhaltung. Aber es gibt ja noch eine Fahrzeit. Es gibt noch eine Terminabsprache. Es gibt noch Telefonate dazwischen oder mal ein Foto oder Videos, die mal eben verschickt werden und ne, wonach gehakt wird, wo nochmal drüber gesprochen wird. Das ist da im Zweifel ja alles schon inkludiert. Ich kenne einige einzelne Therapeuten, die rechnen das einzeln nochmal ab, aber meistens ist es ja inkludiert.
Ja, oder ein gewisser Radius. Ich habe zum Beispiel 30 Kilometer inklusive und danach kommt was drauf. Oder wenn es halt dann ab so und so vielen Pferden dann nicht mehr und dann teilen sie sich und verschiedene Varianten. Aber also ich finde, 140 Euro für eine Erstbehandlung sollte nicht, oh Gott, ist der teuer sein, sondern wirklich gang und gäbe. Ja.
Und unterscheidest du auch mit der Folgebehandlung preislich?
Ja, ich bin günstiger in der Folgebehandlung. Und ich sage jetzt mal, also eine Folgebehandlung, 110 bis 130 € darf das sein. Ja, da muss ich ja den Befund nicht mehr so groß aufnehmen, aber ich behandle dann vielleicht doch noch mal einen Tick länger dran. Und die darf günstiger sein, muss nicht. Wenn ich gleich lang bin, darf die auch gleich kosten. Also so, ja, genau. Aber eine Folgebehandlung für 60 € geht nicht. Ja. Für mich persönlich, meine Meinung.
Ja.
Und mein Appell nach da draußen. Und ich finde Gedanken sehr schön, wenn du sagst, wir wollen diese Experten erhalten. Und ich kann nur sagen, wir haben so ein bisschen ein Therapeutensterben. Leider ganz viele hängen es an den Nagel, weil es sich nicht trägt, weil genau dieses Preisdumping passiert. Und da kämpfe ich dafür, dass die Therapeuten sich da verbinden, verknüpfen, wir irgendwie eine Lobby haben und sagen, hey, nee, und wir haben da einen Standard.
Ja, und bitte, dass auch keiner irgendwie. Das passiert, das, also diese Ellenbogenmentalität. Ich meine, da kann man jetzt noch so viel sagen, ne? Manche machen es halt trotzdem, aber andere Therapeuten oder Trainer irgendwie schlecht reden, um sich selber besser darzustellen.
Auch ein No-Go, hätte ich
Absolut.
gesagt,
Also,
oder? Nehmen wir
oh
dazu.
ja.
Ja.
Ja. Wenn eure Therapeuten andere schlecht machen und alles, was andere machen, ist nicht gut, dann überleg dir, ob du mit so einer Person zusammenarbeiten willst.
Also es kann ja sein, dass das nicht gut war, was der davor gemacht hat, in meinen Augen persönlich, aber ich würde es nie so kommunizieren. Ich würde
Ja,
dem
und
nie.
der Punkt ist ja auch, der Punkt ist ja für mich auch, war es aber an dem Punkt, als der da war, eigentlich in Ordnung. Es war halt nur nicht das Richtige fürs Pferd. Auch da darf man ja noch mal gucken. Das hatten wir ja am
Auf
Anfang.
jeden Fall.
Und auch
Ja.
da, ach, auch noch ein kleiner Appell. Jetzt wird es ein bisschen eine Appellfolge. Liebe Pferdebesitzer, wenn euch hinterher nach einer Behandlung irgendwas komisch vorkommt und auffällt, dann kontaktiert euren Therapeuten und sprecht darüber.
Auf jeden Fall.
Sagt ihm Bescheid, wenn das Pferd 2 Tage später irgendwie stocksteif irgendwie vom Paddock kommt, sagt ihm Bescheid. Hey, kann das sein, dass das noch von der Behandlung kommt? Oder auch total schwankend und unsicher und instabil wird, sagt ihm Bescheid und fragt, was ihr tun könnt. nicht einfach das Ganze so laufen lassen, sondern gerne eine Rückmeldung geben. Das finde ich
Ist für den
nämlich auch.
Therapeuten auch wichtig.
Ja, und das ist für alle wichtig. Das kenne ich auch irgendwie vom Sattler oder vom Hufbearbeiter. Und da hatte ich mal eine schöne Situation mit einer Hufbearbeiterin. Da war mein Pferd nach der Bearbeitung war der fühlig, eine Woche lang. Und dann habe ich gesagt, du hast den beim nächsten Mal, du hast den zu kurz gemacht. Und das war schön. Die hat mir ganz klar gesagt, nein, nein, ich habe ihn für ihn zu kurz gemacht. Das ist der Unterschied. Es kommt ja auf das jeweilige Pferd an. Bei anderen Pferden funktioniert das super. Für ihn war es zu krass. Und das ist ja aber eine Info, die sie braucht. Deswegen muss ich ja nicht sofort den Hufbearbeiter wechseln.
Genau.
Sondern ich gebe, und ich meine, wenn sie nach 8 Wochen wiederkommt und er ist halt nicht mehr fühlig, dann muss ich ihr doch das Feedback geben, dass es halt, dass sie das vielleicht ein bisschen anders bearbeitet, das Ganze. Und es ist beim Therapeuten halt genauso. Ja.
Ja, und das ist ja auch, das ist ja nicht unbedingt Kritik, sondern erstmal eine Info und dann kann
Ja.
damit der Umgang damit
Ja.
danach ist. Darauf kommt es dann an.
Absolut. Und du siehst ja dein Pferd jeden Tag oder mehrfach die Woche. Ja, cool. Ich glaube, das waren meine Fragen. Ich gucke gerade. Also wir wollen gerne zusammenarbeiten. Wir gucken auf die Zeitabstände, das Pferd nicht überfordern mit zu viel unterschiedlichem körperlichem Input. Das macht ja auch mental immer noch was mit dem Pferd, weil Körper und Geist hängen halt zusammen. Das ist ja mein Verhaltensthema. Deswegen habe ich ja überhaupt die Osteo-Ausbildung noch gemacht. Gibst du Hausaufgaben mit?
Ja, 99% ja.
Und sind das dann Handgriffe oder sind das auch irgendwelche Übungen?
Meistens die Kombination daraus, weil ich weiß, die Pferdebesitzer wollen ihrem Pferd helfen und ich will sie auch mit ins Boot holen. Und es ist ja auch sinnig, dass Strukturen noch nachbehandelt werden. Und es gibt schöne Techniken, die auch der Pferdebesitzer machen kann. Dann gebe ich oft noch eine aktive Idee dahinter. Aber auch hier, ich persönlich, ich bin kein Trainer. Dann kann man entweder sagen, okay, die und die Punkte sind wichtig, sprech doch mal mit deinem Trainer, wie das eingebaut werden kann. Ich kann Rücksprache mit dem Trainer halten. Auch hier wieder dieses Ganzheitliche. Nicht, dass der sich auf den Schlips getreten fühlt, will ich ja auch nicht. Aber ich habe eine therapeutische Idee dahinter und er kann es ja vielleicht viel besser umsetzen. Genau. Und ich gebe immer noch den Hinweis, also 2 Tage kommt bei mir immer ganz sicher kein Pferdebesitzer auf sein Pferd nach der Behandlung als Empfehlung. Kann aber auch mal sein, dass ich sage, eine Woche oder zwei wird vom Boden gearbeitet, kommt aufs Pferd an. Ja.
Ich hatte noch einen Punkt, was ich vorhin gesagt habe, wenn der Pferdebesitzer nicht wissen will, was der Therapeut macht.
Ah ja. So, komm doch in den Stall, ich bin gar nicht da, holen raus und mach mal.
Richtig, mach den mal und dann ist der wieder klar, wenn ich komme, dann kann ich den, dann ist der wieder Taco.
Ja, mache ich nicht.
Okay.
Ja, ich persönlich, ich weiß, ganz viele Kollegen machen, es ist auch mal, also nichts gegen euch Pferdebesitzer, aber wir reden auch den ganzen Tag mit den Leuten, es ist auch mal schön, alleine vor sich hinarbeiten zu können.
Ja.
Aber ich will, dass der Pferdebesitzer da ist oder die Reitbeteiligung, mir ganz egal, irgendjemand, dass ich abgesichert bin, finde ich immer wichtig, weil was ist, wenn der dann sagt, mein Pferd ist lahm und keiner hat gesehen, was ich gemacht habe. Und ich brauche ja auch ein Feedbackgespräch mit dem.
Genau, und du hast noch gesagt, dir ist wichtig, dass der Besitzer versteht, was du da machst.
Genau.
Klar, und dann gibt es halt Leute, die sagen, nee, mach mal irgendwie, mach den mal wieder fresh.
Wären
Und
nicht
dann,
meine Kunden.
ja, meine auch nicht.
So kann man es sehen. Aber wer es macht,
Ja.
okay, jeder muss es für sich entscheiden.
Ja. Ja, weil so unterscheidet sich das dann halt auch, ne? Wie oft kommt jemand, also was wünscht sich halt auch der Besitzer? Wünscht der Besitzer sich halt einen regelmäßigen kurzen Check? Ne? Oder wünscht er sich eine intensive, längere Betreuung und Begleitung? Das hat auch nochmal einen Unterschied. Genau, bei mir gibt es auch immer Hausaufgaben und bei mir gibt es halt noch den Trainingsaspekt dazu. Das ist halt das Coole. Also ich bin kein Reittrainer. Ich habe eine Empfehlung, wenn jemand noch sagt, irgendwie es ist halt ein Online, aber Online-Reitunterricht, der halt genau darauf einzahlt, wie ich auch arbeite. Aber ich habe halt auch noch den Trainingsaspekt im Stand und in Bewegung, dass es da schöne Übungen gibt. Und die können halt auch super zwischen den Behandlungen nochmal sein. Das ist halt das Coole. Da kann ich halt einfach dichter am Pferd sein. Und natürlich, wenn ich mitgebe, wie das Pferd sich bewegt und gute Bewegungsübungen mitgeben kann, kann ich halt im nächsten Schritt in der Behandlung wahrscheinlich nochmal woanders ansetzen. Das ist halt das Coole, wenn ich das Pferd
Ja,
dann
auf jeden
regelmäßiger
Fall.
sehe und
Also Training
begleite.
gehört dazu.
Ja,
Ja.
genau.
Und du holst halt den Besitzer total gut mit ins Boot. Das ist für den Besitzer wichtig, aber auch für uns Therapeuten. Also liebe Besitzer, ohne euch können wir nicht.
Ja. Ohne euch wird es schwierig. Dann kommt halt
Ja.
einer und macht mal knack, knack, aber ihr wisst gar nicht, was es ist. Und dann habt ihr so eine Never-Ending-Story. Hatte ich auch eine Kundin, die sagte, nö, alle 10 Wochen war die Therapeutin da letztes Jahr und dann hat die immer wieder das Gleiche gemacht. Und ich dachte, das gehört so. Und dann habe ich sie halt mal darauf aufmerksam gemacht, weil die Therapeutin keine Zeit hatte, dass es ja aber vielleicht einen Grund gibt dafür, dass das immer wieder auftritt. Ach, das ist vielleicht noch interessant. Wenn der Therapeut bei jedem Mal was anderes findet, dann ist das ein gutes Zeichen.
Ja, und man wird immer was finden, das ist auch ganz normal, also erschreckt
Genau.
auch nicht. Ja,
Ja.
ist ja auch bei uns so, wenn wir zum Therapeuten gehen, der wird auch immer was finden, weil wir
Genau.
machen mit Pferden Dinge, für die sie nicht gemacht sind. Wir sind noch oben drauf, also man darf auch was finden.
Ja, ne, aber nur für euch, wenn ihr so das, wenn ihr auch so ein Protokoll bekommt oder so und dann variiert das von dem, was letztes Mal gefunden wird, zu dem, was dieses Mal, das ist eigentlich was Gutes, weil dann ist das
Ja.
eine vielleicht weg, kommt ja das nächste zum
Genau.
Vorschein. Genau,
Ja.
also wenn man da was interpretieren möchte, dann
Genau,
so.
das ist nicht negativ, wenn das so
Genau,
ist.
yes. Okay, das waren wirklich alle meine Fragen. Habe ich aus deiner Sicht noch was vergessen, sowohl für den Besitzer als auch für den Therapeuten, der zuhört?
Nein, ich glaube, das, was wir sagen wollten, haben wir gesagt.
Sehr schön.
Und ich hoffe, es kam einfach rüber, wie wichtig das Miteinander ist, wie wichtig auch vielleicht auch die Anerkennung des therapeutischen Berufes ist. Das wäre mir ein Appell einfach an da draußen. Und ja, dass halt viele Therapeuten das auch schön lange machen können, diesen Beruf, dass wir die Pferde gesund erhalten dürfen mit dem Besitzer zusammen.
Sehr, sehr schön. Und für alle Therapeuten, die zuhören, du hast demnächst welchen Kurs wieder laufen? Du darfst dir gerne noch ein bisschen Werbung machen, hau raus.
Mein manueller Therapiekurs, mein großes Baby, genau,
Was du vorhin
der
sagtest mit den 24 Monaten.
richtig, genau. Theorie-Online-Kurs manuelle Therapie heißt der. Der Name muss irgendwann geändert werden. Das hört sich so langweilig an, aber es ist er nicht. Der ist einfach eine Transformation für Therapeuten, so würde ich es gerne beschreiben. Also ich möchte Therapeuten dahin kriegen, dass sie selbstständig entscheiden können, was ist die Ursache-Folgekette und warum behandelst du wie? Das fehlt so vielen, dieser Gedanke. Und für mich war die manuelle Therapie genau da, der Gamechanger. Und ich liebe es, das weiterzugeben. Genau, und der Kurs startet am 1.7. Man kann sich jetzt anmelden und kann dann entscheiden, mache ich noch Praxistage, ja oder nein. Genau, aber jeder darf sich gern bei mir melden, wenn er Fragen hat, ob der Kurs das Passende für ihn ist.
Perfekt, wird alles verlinkt, wie man dich kontaktieren
Cool.
kann.
Ja,
Und der
gerne.
Kurs, sehr, sehr schön. Ich danke dir sehr für deine Zeit und für den Einblick, wirklich durch dieses breit gefächerte, was du mit deinen Kunden und Teilnehmern so erlebst. Also gerade mit den anderen Therapeuten ist es sehr, sehr wertvoll. Ganz lieben Dank dir.
Danke, dass ich da sein durfte.
So, dann bis zur nächsten Folge. Tschüssi.
Ciao, ciao.